Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und die Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Heute am Sonntag in Vokabit, am ersten Sonntag der Passionszeit. Sabine Heinrich und Eduard Helling sind mit dem Konfirmandenvolk in Petershagen zur Konfirmandenfreizeit. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern darf und feiern kann. Ich freue mich auch, dass wir vom Posaunenchor begleitet werden unter der Leitung von Klaus Wischmann. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch den engagierten Leuten in der Flüchtlingshilfe, die an der einen oder anderen Stelle in diesem Gottesdienst auch mitwirken werden. Der Anfang der Passionszeit, Fastenzeit, nicht nur in der katholischen Kirche, auch im evangelischen Bereich, verzichten ja eine Menge Leute auf einiges in ihrem Leben. Falls Sie das auch tun, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall gute Erfahrungen damit. Und eins finde ich noch wichtig, die Mönche, die haben sonntags, auch in der Fastenzeit, immer Wein getrunken. Sonntag ist das Fest der Auferstehung des Herrn und das kann nicht gefastet werden, aber nicht in der Fastenzeit. In Vokabit, der erste Sonntag in der Fastenzeit heißt, es geht um die Geschichte der Versuchung Jesu. Dazu passt der Wochenspruch aus dem Johannesevangelium Kapitel 3. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und nun bitte ich, dass wir still werden zum Gebet. Du bist da, Gott, unsichtbar, oft rätselhaft und unbegreiflich. Du bist da. Und wir kommen zu dir und wir bringen dir das, was unser Herz bewegt. Nach außen versuchen wir oft sicher zu wirken und überlegen und alles ist okay. Du kennst unser Innerstes. Du kennst die Sorgen und die Ängste. Geheime Verzweiflung manchmal. Schwere Lasten, die wir tragen. Wir sind angewiesen darauf, dass du zu uns sprichst, dass du uns stärkst, dass du neuen Mut und neue Kraft schenkst und neues Leben. Wir beten gemeinsam. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen. Wir beten den Wochenpsalm auf dem Liedblatt im Wechsel.
Thank you. Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 4. Kapitel. Es ist gleichzeitig auch der Predigt. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht wurde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du der Sohn Gottes? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du der Sohn Gottes? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten.
Thank you.
Liebe Gemeinde, in diesen Tagen, da wird uns ja noch einmal richtig deutlich, was da vor einem Jahr in der Ukraine geschehen ist. Ich finde, wir können diesen Gottesdienst nicht feiern, ohne an die Ukraine zu denken, an den Krieg in der Ukraine. Also, es geht jetzt um die Versuchungsgeschichte Jesu und um den Krieg in der Ukraine. Beginnen wir also mit der Ukraine.
Der Krieg in der Ukraine ruft starke Gefühle hervor.
Erschrecken und Entsetzen.
Angst und Panik.
Wut und Hass.
Große Trauer.
Ohnmacht und Hilflosigkeit.
Hoffnungslosigkeit. Verzweiflung. Innere Zerrissenheit.
Innere Leere.
Aber auch
Solidarität, Mitleid, Verbundenheit,
Hilfsbereitschaft und ein starkes Wir-Gefühl.
Der Krieg in der Ukraine ruft bei uns in Deutschland völlig gegensätzliche Reaktionen hervor.
Manche Menschen sind total überzeugt.
Für Waffenlieferungen oder gegen Waffenlieferungen.
Viele andere aber sind unsicher, haben Zweifel und Fragen.
Was ist Wahrheit? Was ist Propaganda?
Wem kann man noch trauen?
Wem nützt dieser Krieg?
Ist es doch ein Stellvertreterkrieg?
Wie geht es weiter? Gibt es noch eine Chance aus diesem Krieg heraus?
Wie lange hält der Friede bei uns in Deutschland und in unseren Nachbarstaaten?
Sind Waffenlieferungen richtig?
Sollte nicht doch mehr versucht werden, zu verhandeln?
Der Klügere gibt nach. Stimmt das?
Liebe Gemeinde, ich muss zugeben, bis vor einem Jahr wusste ich von der Ukraine kaum etwas. Ich habe dann versucht, mich zu informieren und habe Ukrainerinnen und Ukrainer kennengelernt. Inzwischen weiß ich, zuerst war Kiew da, sehr viel später Moskau. Zuerst waren die Kiewer Rus da, die gemeinsamen Vorfahren der Ukrainer, Weißrussen und Russen. Doch schon im Mittelalter haben die Ukrainer eine eigene Identität entwickelt, die sie deutlich von den Weißrussen und Russen unterscheidet. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind ein eigenes Volk, seit dem Mittelalter. Ein eigenes Volk, das jahrhundertelang von den Nachbarvölkern unterdrückt wurde. Die russischen Nationalisten wollten nie wahrhaben, dass die Ukrainer ein eigenes Volk sind. Bis heute wollen sie das nicht. Den Ukrainern wird von den russischen Nationalisten das Recht auf einen eigenen Staat abgesprochen. Das ist die erste Ursache des Konfliktes. Die zweite Ursache ist Putins Sehnsucht nach der Auferstehung der alten Sowjetunion. Wegen dieser Sehnsucht hat er sich mit den Nationalisten verbündet. Wegen dieser Sehnsucht hat er die Ukraine überfallen. Putin will die Ukraine dem russischen Staat einverleiben. Daran lässt er keinen Zweifel. Und dazu kommt dann, aber erst als drittes, die Wiederbelebung des alten Konfliktes zwischen Russland und dem Westen. Ich staune darüber, wie viele Menschen bei uns in Deutschland den Ukraine-Konflikt reduzieren auf diesen alten Ost-West-Konflikt. Völlig über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg. Wir Deutschen könnten es ja eigentlich besser wissen. Wir könnten einiges verstehen von dem, was in Russland, in der Ukraine geschieht. Wir haben ja in unserer jüngeren Geschichte unsere eigenen Erfahrungen mit einer großen Führergestalt und mit dem Überfallen von Nachbarländern. Ich nenne nur ein paar Stichworte. Der größte Führer aller Zeiten. Geschickte Propaganda, Ausschaltung der Opposition, Begeisterung von diesem, über diesen großen Führer. Hitler wollte das alte Deutsche Reich wiederherstellen. Das war dann das Dritte Reich. Dieses Dritte Reich braucht sehr viel Raum. Und deshalb dann Überfall auf Polen, später skandinavische Länder, Frankreich und so weiter und so fort. Nur weil die überfallenen Völker mit Waffen zur Selbstverteidigung versorgt wurden, konnten sie die deutschen Armeen nach und nach zurückdrängen und schließlich besiegen. Nur durch Waffengewalt wurde Deutschland von den Nazis befreit. Liebe Gemeinde, noch vor 5 Jahren war ich beim Thema Krieg und Frieden und Schaffen von Frieden völlig vom gewaltlosen Widerstand überzeugt. Meine Argumente waren 3 große Persönlichkeiten. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Fertig. Und dann kam der gewaltlose Widerstand von Hunderttausenden von Menschen in Hongkong. Dieser Widerstand wurde niedergeknüppelt und niedergeschossen. Und der gewaltlose Widerstand von Hunderttausenden von Menschen in Weißrussland. Niedergeknüppelt, niedergeschossen. In Russland war das genauso. Nur dass es Zehntausende von Menschen waren und nicht Hunderttausende. Ich glaube inzwischen nicht mehr, dass die Ukraine durch gewaltlosen Widerstand von der russischen Invasion befreit werden kann. Deshalb halte ich Waffenlieferungen für die Ukraine für sinnvoll. Und was hat das Ganze mit der Versuchungsgeschichte Jesu zu tun? In der Versuchungsgeschichte Jesu geht es zuerst um Hunger. Wonach hungern die meisten Menschen bei uns in Deutschland? Die Frage stelle ich Ihnen jetzt. Ich bitte Sie um Stichworte, um laute Stichworte. Wonach hungern die meisten Menschen bei uns in Deutschland? Bitte laut.
Ansehen.
Sicherheit.
Sicherheit.
Freiheit.
Frieden.
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 Wohlstand wie vorher.
Wohlstand wie vorher. Ich wiederhole einfach mal laut.
Vergnügen.
Bitte?
Vergnügen.
Vergnügen. Okay. Einiges ist genannt und es würde jetzt Spaß machen, einzusteigen ins Gespräch. Und wenn wir jetzt diese verschiedenen Bedürfnisse, diese verschiedenen Sehnsüchte mal sortieren würden, was ist das Wichtigste? Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe jetzt mal einfach gesagt für mich, das größte Bedürfnis bei uns in Deutschland ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Sichere Arbeitsplätze, sicheres Einkommen, sichere Renten, sicheres Gesundheitssystem, sichere bezahlbare Wohnungen, sichere bezahlbare Energieversorgung, Sicherheit vor Naturkatastrophen, Sicherheit vor Kriegshandlungen. Natürlich auch sicheres und schnelles Internet und Züge, die mit Sicherheit pünktlich sind. In der Versuchungsgeschichte fastet Jesus 40 Tage und dann bekommt er Hunger. Der Versucher schlägt ein Brotwunder vor, um das Hungerproblem zu lösen. Jesus verweigert das. Warum? Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wovon leben Sie? Sie leben nicht von den richtigen Versicherungsabschlüssen. Sie leben nicht von größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen. Liebe Gemeinde, keiner von uns kann sich schützen vor plötzlicher Krankheit, vor Krisen und Katastrophen, die das Leben durchkreuzen, die Leben zerstören. Der Mensch lebt nicht von größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Welche Worte kommen denn aus dem Mund Gottes? Im Alten Testament werden erschöpfte und verängstigte Menschen mit den Worten angesprochen: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Im 23. Psalm heißt es: Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Also, Gott verspricht keine Sicherheit. Der Glaube an Gott ist keine Versicherung gegen schwere Schicksalsschläge, keine Versicherung gegen Katastrophen. Aber Gott sagt, ich bin da und ich gehe mit. Der auferstandene Jesus Christus, der sagt, ich bin bei euch an jedem Tag. Der Gekreuzigte und der Auferstandene, der ist durch den Tod hindurchgegangen. Wenn der sagt, ich bin bei euch, dann heißt das, ich gehe mit euch, auch wenn kein Mensch mehr euch begleiten kann. Ich gehe mit euch durch den Tod ins Leben hinein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Die zweite Versuchung, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab und spring in die Tiefe. Wenn du wirklich glaubst, dann fängt Gott dich auf. Jesus widerspricht, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also, niemals, niemals wirst du Gott im Griff haben. Auch auf die super fromme Art und Weise wirst du Gott nie im Griff haben. Es gibt ja Leute, die meinen, wenn du richtig fest glaubst, dann erhört Gott deine Gebete. Und der Umkehrschluss, wenn Gott deine Gebete nicht erhört, dann glaubst du einfach noch nicht richtig und fest und tief genug. Also, sieh zu, dass du richtig fest und tief glaubst. Für Sicherheitsfanatiker kann das faszinierend sein. Ich glaube an Gott, ich glaube ganz fest an Gott, ich glaube ganz fest an die Bibel. Und dann werden damit alle Probleme gelöst. Dann gibt es keine Fragen und Zweifel mehr. Dann gibt es nur noch schwarz und weiß, gut oder böse, ganz klar. Die schrecklichste Form dieses Irrglaubens verkörpert für mich Kyrill, der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche. Der weiß nicht nur ganz genau, dass der Freiheitswille der Ukrainer böse ist. Der weiß auch, dass man die Ukrainer und ihre Helfer, weil sie ja böse sind, dass man sie bekämpfen muss im Namen Gottes, und zwar mit Waffengewalt, mit Krieg. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Gott ist und bleibt unverfügbar. Was wir im Griff haben, was wir Menschen kontrollieren können, ist niemals Gott. Auch unseren eigenen Glauben, den haben wir ja niemals im Griff. Wenn wir ehrlich sind, dann haben wir ihn nicht im Griff. Glauben heißt Beziehung und Vertrauen. Das Einzige, was wir haben, ist Gottes Zusage, ich bin da und ich gehe mit. Und unsere Antwort: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann die dritte Versuchung. Der Teufel führt Jesus auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sagt, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Liebe Gemeinde, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Evangelist Lukas sagt mit anderen Worten, alle Imperien dieser Welt sind des Teufels. Angefangen damals beim Römischen Reich, beim Imperium Romanum. Über das Heilige Römische Reich deutscher Nation, das British Empire und die anderen Kolonialmächte, natürlich in Demokratie, aber nach außen hin Imperium. Das Dritte Reich natürlich, bis zur Sowjetunion. Aber ja leider auch die USA, auch China. weit darüber hinaus. Wenn man ernst nimmt, was der Evangelist Lukas sagt, alle des Teufels. Warum? Weil bei allen demokratischen Strukturen und Bewegungen im Inneren, ganz tief, noch tiefer im Inneren, bei den Imperien, da geht es im Grunde um Macht, um Gewinn und Erhaltung und Vermehrung der Macht. Immer durch Gewalt, durch Unterdrückung und Grausamkeit. Immer. Alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit. Alle Imperien haben eine herrliche, leuchtende, glänzende Oberfläche. In den Palästen der Glanz, der Prunk und der Protz. Das Blut und die Tränen fließen im Verborgenen oder auf den Schlachtfeldern. Liebe Gemeinde, wer größte Sicherheit will, sollte nach größter Macht streben. Und wer die größte Macht für sich selbst nicht erreicht, der sollte sich auf jeden Fall der größten irdischen Macht unterwerfen. Jesus tut das nicht, natürlich nicht. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Wir stehen am Beginn der Passionszeit. Jesus wird nach Jerusalem gehen, um dort zu sterben. Jesus verzichtet auf jede irdische Macht. Aus Liebe. Jede echte Liebe will Freiheit, will Freiwilligkeit des Gegenübers. Und verzichtet deshalb auf Macht. Jesus achtet und respektiert seine Gesprächspartner. Immer und immer wieder. Jesus kommt nicht von oben herab, er kommt auf Augenhöhe. Die Macht der Liebe und die Liebe zur Macht, das sind echte Alternativen. Liebe, Vertrauen, Freiheit, Versöhnung, das gehört zusammen. Und die andere Seite, Macht, Kontrolle, Sicherheit, Gewalt. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen für ihre Freiheit. Sie wehren sich gegen das Imperium. Ihre Freiheit ist ihnen wichtiger als ihre Sicherheit. Ich wünsche ihnen von Herzen, dass sie ihren Freiheitskampf gewinnen. Aber wenn die Ukraine befreit ist, dann ist nicht alles gut. Da wird nach und nach der Schaden und die Zerstörung sichtbar, die jetzt ja schon erschütternd und schrecklich ist. Schaden, Zerstörung in der Ukraine und in Russland. Und der unsichtbare Schaden wird noch um ein Vielfaches größer sein. Millionen von traumatisierten Menschen. Traumata bei den Opfern und bei den Tätern. Resignation, Depression. Hass. Wenn die Ukraine wieder ihre politische Freiheit erlangt haben wird, dann wird nichts dringender gebraucht als Heilung und Versöhnung. Heilung und Versöhnung nach innen und außen. Dann wird nichts dringender gebraucht als die Macht der Liebe, die stärker ist als die Liebe zur Macht. Viele Traumatisierte haben Angst vor der Liebe. Sie gehen lieber den Weg der Sicherheit und damit den Weg zur Macht. In der Passionszeit denken wir daran, dass Gott den Weg der Macht verlassen hat. Er hat sich endgültig auf die demütige Liebe Jesu eingelassen und festgelegt. Demütige Liebe, die auf Macht verzichtet und wehrlos und hilflos wird. Das wird deutlich, als Jesus am Kreuz stirbt. Wer ist wehrloser und hilfloser als ein Gekreuzigter? Aber es bleibt die Wehrlosigkeit und die Hilflosigkeit der Liebe. Jesus betet für die, die ihm das antun. Er betet für die Grausamsten der Gewalttäter. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Die meisten wissen es wirklich nicht. Die meisten Gewalttäter sind selbst früher Opfer von Gewalt gewesen und stehen unter dem geheimen Zwang, das an anderen auszulassen, was sie selbst erlitten haben. Für diese Menschen betet Jesus. Er liebt diese Menschen genauso wie sie und mich. Durch diese Liebe kann die endlose Kette von Gewaltopfern, die zu Gewalttätern werden, durchbrochen werden. Durch diese Liebe geschieht Erlösung. Es gibt kaum etwas Bewegenderes, als wenn Menschen mit Gewalterfahrung, aktiv oder passiv oder beides, dieser einen großen heilenden Liebe begegnen. Auch diese Liebe kommt nicht von oben herab. Sie kommt auf Augenhöhe. Sie kommt von Menschen, die diese Liebe selbst erfahren haben. Manchen Menschen ist es gar nicht bewusst, dass es die Liebe Gottes ist, die sie durch andere Menschen erfahren haben, die sie anderen Menschen weitergeben. Die Liebe Gottes ist da. Sie wirkt. Sie will echten Frieden und wahrhaftige Versöhnung. Und dann kommen doch wieder die großen Vorbilder für gerechten Frieden und echte Versöhnung ins Spiel. Mahatma Gandhi, Martin Luther King und Nelson Mandela können wieder Wegweiser sein. Amen.
Wir singen meine Hoffnung und meine Freude.
Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Auf
Dank für die Kollekte des vergangenen Sonntages, die hier im Gottesdienst je 159,97 € erbracht hat, für die Hilfe bedürftiger Familien und für die diakonische Jugendarbeit in Lübeck. Am Ausgang werden wir wieder eine Kollekte einsammeln und danach aufteilen. Die Hauptkollekte ist bestimmt für die Flüchtlingsarbeit im Kirchenkreis Lübeck. Seit Juli 2016 gibt es im Kirchenkreis Lübeck einen kreiskirchlichen Flüchtlingsfonds. 46 Familien und Einzelpersonen konnten mit Hilfe unseres Fonds in den letzten Jahren finanziell geholfen werden. Damit wurde ihnen der Neustart etwas erleichtert. Übernommen wurden unter anderem Beratungskosten, Reisekosten, Kosten für Schulbücher, für Übersetzungen, Beglaubigungen, Arztkosten, Impfungen, amtsärztliche Untersuchungen und so weiter. Mit ihrer Kollekte wird der Flüchtlingsfonds unseres Kirchenkreises wieder etwas aufgefüllt. Sie unterstützen damit direkt und unmittelbar Geflüchtete in Not. Der andere kleinere Teil der Kollekte ist bestimmt für diakonische Aufgaben unserer Gemeinde. Der Herr segne Geber und Gaben.
Thank you.
zum Anschluss am Gottesdienst. Sie müssen ja nicht weit gehen. 10 Meter vielleicht. Wie gesagt, herzliche Einladung. Dann können wir gerne noch miteinander ins Gespräch kommen. Auch Mitarbeiter, Aktive der Flüchtlingshilfe sind da. Auch da kann ein Gespräch vielleicht was sehr, sehr Gutes und Schönes sein. Herzliche Einladung. Morgen Bibelgesprächskreis im Thomas-Gemeindehaus um 15.30 Uhr. Am Mittwoch Gesprächskreis Leben mit Brustkrebs auch im Thomas-Gemeindehaus. Abendgebete hier in der Andreaskirche. Montag und Dienstag um 18 Uhr, ganz normal in Anführungsstrichen. Am Mittwoch TC-Gebet um 18 Uhr. Am Donnerstag Friedensgebet um 18 Uhr. Und am Freitag dann Gottesdienst zum Weltgebetstag, ebenfalls um 18 Uhr, aber in der katholischen St. Johanneskirche am Niederwald. Frauen aller Konfessionen laden ein. Taiwan ist die Kirchen in Taiwan, die Frauengruppen in Taiwan haben die Ordnung erstellt. Taiwan ist das Thema in diesem Gottesdienst. Herzliche Einladung, Uls. Es ist ja nun Weltgebetstag, früher Weltgebetstag der Frauen. Das ist vorbei. Im Rahmen der Emanzipation sind auch Männer ganz herzlich eingeladen. Am kommenden Sonntag Vorstellung der Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Andreaskirche. Und dafür wird es ja wieder geheizt. Es ist dann kein Kinder- und Katechumenen-Gottesdienst im Thomas-Gemeindehaus. Jetzt wollen wir an unsere Verstorbenen denken. Zur letzten Ruhe geleitet wurden Herr Siegfried Albersmeier, Gehlenbecker Straße 11, 92 Jahre alt. Frau Marianne Bresser, geborene Meier, Alsweder Straße 34, 72 Jahre alt. Wir halten Fürbitte. Und ich bitte, dass die Beter nach vorne kommen. Und nach den Worten wir singen, stimmen Sie bitte ein in den Gebetsruf Kyrie Eleison.
Gott, deine Liebe ist stärker als der Tod. Wir bitten für alle Menschen, die um geliebte Angehörige trauern. Bitte tröste sie durch die Hoffnung auf Auferstehung und gib ihnen Menschen an ihre Seite, die sie aushalten können und die sie begleiten. Wir singen.
Für die Hungernden, für die Trauernden und Verzweifelten. Wir singen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir und der Welt Frieden.